Ein Traum vom Fußball von Lineke Dexül. Teil 1.
Laufschritt! Herr Bauri ließ seinen Blick über die Jungs wandern. Für den Anfang 10 Runden ums Feld. Herr Bauri, protestierte Tigani. Wir sind schon den ganzen Weg hierher gerannt. Rahmane.
Herr Bauri kannte Tigani nicht erst seit gestern. Rahmane bewegte vorsichtig den Kopf. Er nickte kein Ja, doch er schüttelte auch kein Nein. Sie waren ja gerannt, bloß nicht den ganzen Weg.
Laufschritt,
wiederholte Herr Bauri grinsend. Sie rannten in derselben Reihenfolge wie immer. Tigani als schnellster voraus, Rahmane hinter ihm, danach Kwame, dann Henri, Nkosi, Sabé, Haran, Abdul und Washington. Und im Anschluss die Jungen, die immer als Letzte liefen, weil sie zum Fußballspielen kamen und nicht trainieren wollten. Nach 5 Runden hatten Tigani, Rahmane, Kwame und Henri die anderen wie immer schon über eine Feldlänge hinter sich gelassen.
»Warum kannst du nicht wenigstens einmal lügen?« keuchte Tigani. »Du weißt doch, dass er dir immer glaubt.«
»Genau deshalb«, sagte Rahmane.
»Lauf weiter, wir können die anderen einholen.«
Alles war wie an jedem Sonntagnachmittag, außer dass Herr Bauri ungewohnt gekleidet war. Er trug ein weißes Hemd und dazu eine Krawatte, eine grün-gelb gestreifte Krawatte, die er in den Gummibund seiner dunkelblauen Trainingshose gesteckt hatte. Neben ihm lag der Ball. Kein echter Fußball, sondern ein leichter Plastikball, mit dem man laut Herrn Bauri viel besser Ballbeherrschung trainieren konnte. Rahmane wusste, dass er zum Teil recht hatte, aber er wusste auch, dass Herr Bauri für einen echten Fußball kein Geld hatte. Neben dem Ball stand eine ausgebeulte Plastiktasche. Rahmane behielt die Tasche im Auge, während sie ihre letzte Runde liefen. Herr Bauri hatte sonst nie eine Tasche bei sich. Was war los?
»Sammeln!«
rief Herr Bauri. Die Jungen ließen sich zu seinen Füßen nieder.
»Auf«, sagte er ruhig, »Spreizsprünge.«
Tigani murmelte etwas. Herr Bauri bückte sich, griff in den Hosenbund von Tiganis Shorts und hob ihn hoch. Er war dick, der Herr Bauri. Er war untrainiert. Aber er hob Tigani mit einer Hand hoch und stellte ihn auf die Füße.
»Ein Fußballer tut, was der Coach sagt. Merkt ihr das? Spreizsprünge. 60 für Tigani. 40 für den Rest.«
Sie machten ihre Spreizsprünge. Herr Bauri zählte laut mit. Rahmane spürte den Schweiß am Rücken und an den Beinen hinunterlaufen. Es war sehr heiß, noch heißer als am Tag zuvor auf dem Feld. Sie verschnauften, während Tigani seine zusätzlichen Sprünge machte.
»Genug für heute!«
Herr Bauri zog ein ordentlich gebügeltes Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte sich die Stirn.
»Tigani, Joel, Washington, Rahmane, Kwame und Nkosi gegen den Rest.«
Er stopfte das Taschentuch weg, hing sich die Pfeife um den Hals, lief zum Mittelpunkt und warf den Ball hoch. Seitenwahl interessierte ihn nicht. Der Ball kam herunter und wer ihn vor die Füße bekam, durfte spielen. Auch Torhüter interessierten ihn nicht. Es gab auch keine Tore. Jedenfalls nicht im Sinne von Pfosten, Latten und Netz. Genauso wenig, wie es einen Mittelpunkt gab. Tore und Mittelpunkt waren nur an halb vergrabenen Steinen erkennbar, an denen man sich ganz empfindlich die Zehen stoßen konnte, wenn man nicht aufpasste.
Wie immer sprang Tigani am höchsten. Er köpfte den Ball zu Rahmane, der sofort damit losrannte und auf einen Überraschungsangriff hoffte. Henri durchschaute ihn und tackelte. Rahmane stolperte und fand sein Gleichgewicht wieder, aber den Ball war er los. Henri, nicht schnell, aber geschickt, nahm den Ball eine halbe Feldlänge mit und gab dann ab. Die Pfeife gellte. Rahmane schüttelte den Kopf. Washington hätte den Ball haben können.
»Verteidigen!«
brüllte er.
Washington machte eine Gebärde mit dem Ellenbogen. Er war zwar als Verteidiger aufgestellt, aber wer wollte schon verteidigen, wenn man auch angreifen konnte? Das Spiel wogte hin und her, bis Kwame angespielt wurde. Er passte sauber zu Nkosi und starrte dem Ball voller Bewunderung nach.
»Laufen, Kwame!«
schrie Herr Bauri.
»Position wählen!«
Kwame geriet in Verwirrung. Warum sagte Herr Bauri ihm nicht einfach, wo er hin sollte? Er drehte sich um und sprintete aufs Geratewohl in Richtung eines Tores.
»Kwame!«
Kwame rannte. Henri passte. Kwame sah den Ball auf sich zukommen und verstand, was man von ihm wollte. Er nahm den Ball an, brachte ihn unter Kontrolle und schoss mit großer Präzision ins eigene Tor. Die Pfeife gellte. Kwame strahlte. Seine Mannschaftskameraden protestierten.
»Das ist gemein, Ori! Herr Bauri, Sie wissen doch, dass Kwame die Tore nicht auseinanderhalten kann!«
»Tor!«
sagte Herr Bauri ruhig. Nkosi trat Henri gegen das Schienbein.
»Hund, ich hoffe, dass du...«
Herr Bauri streckte den Arm.
»Strafzeit!«
Nkosi öffnete den Mund, aber der Arm wies unerbittlich auf den Schemel unter dem Ginkgo-Baum. Zu jedermanns Zufriedenheit endete das Spiel 3-3. Statt sich auf den Schemel zu setzen und die übliche Rede zu halten, in der er ihre Fehler und guten Aktionen besprach, versehen mit viel
»Merkt euch das!«,
ging Herr Bauri zu seiner Plastiktasche und entnahm ihr einen Eimer Tünche sowie einen Stapel Plastikbecher. Erstaunt sahen sie zu. Herr Bauri tat, als würde er es nicht bemerken. Unbeirrt verteilte er die Becher, hob den Deckel vom Eimer, schöpfte seinen eigenen Becher halb voll mit Farbe, ging zum Mittelpunkt und goss feierlich einen Strahl Farbe auf den Stein. Gemurmel unter den Jungen. Herr Bauri schaute sich um. Sein rundes Gesicht glänzte vor Vergnügen.
»Was steht ihr da herum? Los geht's!«
Bevor sie wussten, wie ihnen geschah, waren sie dabei, die Linien des Torraums nachzuziehen. Am Ende des Nachmittags war die rote Sandfläche von zittrigen, aber symmetrischen weißen Linien bedeckt. Herr Bauri inspizierte das Ergebnis, steckte den leeren Eimer wieder in die Plastiktasche, klemmte den Ball unter die Spanngurte auf dem Gepäckträger und machte Anstalten, sein Fahrrad Richtung Weg zu schieben. Die Jungen schauten sich an. Kigani, der immer alles sagte, was sich kein anderer traute, rief,
»Herr Bauri, warum haben wir die Linien gemalt?«
»Gefällt's euch nicht?«
Herr Bauris Augen glitzerten vor Freude.
»In Zukunft spielen wir auf einem richtigen Feld. Dann könnt ihr euch nicht mehr darüber streiten, ob es nun ein Strafstoß war oder nicht. Dann wissen wir, wann der Ball im Aus ist und von welcher Stelle genau eine Ecke geschlagen werden muss. Ist das nicht wunderbar?«
»Natürlich, ja«, sagte Tigani. »Aber
und jetzt, da wir ein echtes Spielfeld haben, möchte ich jeden Einzelnen von euch bitten, in Zukunft pünktlich zu sein«,
sagte Herr Bauri.
»Ab nächster Woche.«
Mit strengem Blick schaute er sich im Kreis der Jungen um.
»Und mit pünktlich meine ich nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später, sondern pünktlich. Merkt euch das.«
Herr Bauri nickte zufrieden und griff nach seinem Fahrradlenker.
»Wer nicht pünktlich ist, fliegt raus. Merkt euch das.«
Sie schauten ihm nach. Obwohl er auf einem Damenrad fuhr, schwang Herr Bauri doch immer ein Bein über den Sattel. Kerzengerade radelte er davon.
»Was ist pünktlich?« fragte Tigani.
Unsicher schauten sie einander an.
»2 Uhr?«
schlug Haran vor.
»Zu früh«, sagte Nkosi entschieden. »Ich weiß sicher, dass ich noch nie um 2 Uhr hier gewesen bin.« »Aber du kommst ja auch nie pünktlich«,
sagte Tigani. Sie lachten.
»Zeit ist Tag und Nacht«,
sagte Kwame.
»Zeit ist Essen, Trinken, Schlafen.«
Er nickte heftig. Aus seinem Mundwinkel lief ein wenig Speichel. Er tanzte auf einem Bein herum, froh, dass er es verstanden hatte.
3 Uhr«,
sagte Ramane.
»Woher weißt du das?«,
fragte Nkosi.
»Weil Herr Bauri einmal sagte, wichtige Fußballwettkämpfe würden um 3 Uhr beginnen.«
Tigani zog seinen eigenen Ball unter dem T-Shirt hervor.
»Spielen wir noch?«
»Ich gehe nach Hause«, sagte Rahmane.
»Kwame, kommst du mit?«
Kwame hörte ihn nicht. Leise singend lief er über das Feld und kickte einen Fantasieball vor sich her.
»Lass ihn ruhig«, sagte Tigani. »Er kommt gleich von allein hinter uns her.«
Kwame hatte keine Familie. Er schlief meistens irgendwo im Dorf, aber manchmal auch im Feld. Tigani und Rahmane gingen zusammen zurück, wie immer. Rahmane konnte sich nicht erinnern, jemals etwas ohne Tigani getan zu haben. Im Dorf nannte man sie die Zwillinge, auch wenn sie noch nicht einmal verwandt waren. Sie kamen an den ersten Häusern des Dorfes vorbei. Die tiefstehende Sonne warf schräge Strahlen auf die Lehmmauern, die orangefarben aufleuchteten. Tigani blieb auf dem Dorfplatz unter dem enormen Baobabbaum stehen.
»Weißt du, dass Salomons Brunnen bereits 8 Meter tief ist?
Kommt schon Wasser?«
»Nein. Mein Vater sagt, Salomon würde den Brunnen mit Dynamit in die Luft jagen, wenn's nicht bald kommt.«
Salomon glaubte, dass unter seinem Hof Wasser zu finden war. Es ging nichts über eigenes Wasser, und kühler wäre es außerdem. Er hatte einen Wünschelrutengänger kommen lassen, der tatsächlich auf eine Stelle auf dem Hof verwiesen hatte. Jetzt waren ein paar Männer schon seit Wochen damit beschäftigt, dort einen Brunnen zu graben. Man hatte Wetten abgeschlossen, ob Wasser gefunden werden würde oder nicht. Manche behaupteten, sie könnten es schon riechen. Andere schüttelten den Kopf und hielten Salomon für hochmütig. Wieder andere sagten, die Hügel wären voller Wasser und es sei lediglich eine Frage des Grabens an der richtigen Stelle.
»Wann wird er das tun?«, fragte Rahmane begierig.
»Morgen vielleicht. Oder sonst übermorgen.« Tigani war schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt. »Kommst du heute Abend zum Fernsehen? Henri sagt, es gibt einen Film.«
Salomon genoss den Besitz seines Fernsehers mehr, wenn alle mitschauten. Also stellte er abends seinen Fernseher unter den Baobab, steckte die Antenne in den Boden und schloss das Gerät an ein brummendes Aggregat an, das blauen Dieselqualm ausstieß. Obwohl das Bild regelmäßig ausfiel, blieb das Dorf doch mehr oder weniger darüber informiert, was in der Welt geschah.
»Gut«,
Rahmane hob die Hand. Tigani schlug seine Faust hinein. Als Rahmane den Hof betrat, lagen seine Mutter und Nane auf der Matratze unter dem Mangobaum und schliefen. Er weckte sie nicht, sondern goss Wasser aus dem Kanister in den Kessel und stellte ihn auf den Brenner. Tigani hielt Teekochen für Frauenarbeit, aber für Rahmane war es okay. Er konnte dann einen extra Löffel Zucker in seinen eigenen Becher geben. Mit zwei Bechern Tee ging er zu der Matratze.
»Mama?«
Seine Mutter drehte sich um.
»Mach Nane nicht wach«,
flüsterte sie. Sie setzte sich auf und nahm den Becher, den er ihr reichte.
»Fällt das Fieber schon?«
»Noch nicht.«
Eine Mischung aus Hoffnung und Ergebenheit lag in ihren Augen. Rahmane kannte diesen Blick von früher. So hatte sie auch geschaut, als die Zwillinge starben. Er betrachtete seine Schwester. Ihre Hände lagen zu Fäusten geballt neben ihrem Kopf und sie glänzte vor Schweiß. Malaria. Schon zum dritten Mal, obwohl sie noch so klein war. Ein Fahrrad klapperte in den Hof.
»Papa!«
Rahmane stand auf.
»Möchtest du Tee?«
Sein Vater kramte etwas Kleingeld aus seiner Hosentasche. »Hol mir einen Becher Ingwersaft«, sagte er zu Rahmane. Rahmane eilte vom Hof. Die Sonne hing nur noch wie eine Wassermelonenscheibe am Himmel. Er musste sich also beeilen, sonst könnte er nicht mehr sehen, wo er lief und würde bestimmt kleckern. Auf dem Dorfplatz hing eine Gruppe Männer bei der Bude herum, wo Ingwersaft verkauft wurde. Delia, die junge Verkäuferin, flirtete mit allen gleichzeitig. Sie goss, fast ohne hinzuschauen, einen Plastikbecher voll mit eiskaltem Ingwersaft und gab ihm sogar zu viel Geld zurück. Rahmane ließ es schnell in seiner Hosentasche verschwinden. Wenn Delia die Männer wichtiger waren als Geld, war das ihre Sache. Und es war gut, ein bisschen Geld zu haben. Vorsichtig machte er sich auf den Rückweg. Als Rahmane zurückkam, saß Herr Bauri auf dem Hof unter dem Mangobaum. Noch immer trug er Hemd und Krawatte. Und er saß neben seinem Vater, beide auf einem Stuhl. Sie rauchten. Vor ihnen stand eine Kerze auf einer Untertasse. Rahmanes Herz machte einen Sprung. Schüchtern kam er näher und begrüßte Herrn Bauri. Herr Bauri nickte ihm freundlich zu.
»Pünktlich kommen, nächste Woche. Merkt ihr das?«
Rahmane schaute fragend zu seinem Vater. Der zwinkerte ihm zu. »Natürlich spielst du, Junge.« Erleichtert ging er hinein. Seine Mutter hockte mit einer Kerze neben Nane auf dem Boden. Nane zitterte heftig.
»Mama«,
flüsterte Rahmane, »weißt du, worüber Herr Bauri mit Papa redet?« Sie schüttelte den Kopf.
»Dein Vater hat mich hereingeschickt.«
Seine Mutter legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Holst du für mich die Wäsche von der Leine?«
Ihr Gesicht blieb ernst, aber ihre Augen leuchteten. Er lachte ihr zu und ging durch die Hintertür wieder hinaus. Die Wäscheleine war seitlich am Haus zwischen einem Pfosten und dem Mangobaum gespannt. Auf Zehenspitzen schlich Rahmane zur Leine und begann, die Wäsche abzunehmen. Er legte sich die Wäsche über die Schulter, dann schlich er so nah zur Hausecke, wie er sich traute, und lauschte.
»Wunderbare Chance für ihn.«
Das war Herr Bauri.
»Natürlich nicht. Hunderte Jungs, die... Aber auf der anderen Seite, er wäre nicht der Erste.«
Stille trat ein.
»Stell dir mal vor«,
sagte Rahmanes Vater. Er sprach lauter, und in seiner Stimme war Aufregung zu hören.
»Stell dir nur mal vor, Jean,
Das wäre die Erhörung all meiner Gebete, für die ganze Familie. Warum hast du das nicht früher erzählt? Ich hätte zum Marabu gehen können.
Ich wusste es noch nicht sicher. Heute Nachmittag kam der Anruf.
Rahmane hielt den Atem an. Er machte noch einen Schritt nach vorn und vergaß dabei das Fahrrad, das an der Hauswand lehnte. Das Rad rutschte weg und der Lenker schrappte an der Lehmwand entlang.
»Bist du das, Rahmane?«
fragte sein Vater scharf. Rahmane trat in den Lichtschein der Kerze.
»Ich sollte die Wäsche von der Leine holen«,
sagte er beschämt.
»Hinein«, zischte sein Vater wütend. »Wir besprechen hier Sachen, mit denen ein Kind nichts zu tun hat.«
Am nächsten Morgen sah er Tigani auf dem Marktplatz. Und während sie beim Wasserkarren darauf warteten, dass sie an die Reihe kamen, flüsterte Rahmane, »Ich muss dir etwas erzählen.« Tigani stellte seinen Kanister ab und setzte sich darauf. »Vom Brunnen? Von Salomon?
Etwas viel Wichtigeres. Ich habe gehört, was Herr Bauri mit meinem Vater besprach. Es ging um Sonntag. Ich glaube, dass uns jemand zuschauen wird. Jemand von einem Verein.«
»Von einem Verein!«
Tigani schrie vor Lachen und schwenkte seinen Kanister über seinem Kopf, sodass ein Strahl Wasser herausplatschte.
»Welcher Verein? Weiß ich nicht.«
Rahmane fiel plötzlich etwas ein.
»Und Herr Bauri bekam einen Anruf. Gestern.« »Das hat er gesagt?«
Tigani machte rechts umkehrt.
»Was hast du vor?«
»Fragen, ob's stimmt.«
Sie rannten zur Poststelle. Tame, der Leiter, zog gerade die Schilfjalousie hoch. Hühner flatterten um seine Füße und hofften auf Futter. Die Poststelle war ein Raum seines Hauses, ein Zimmer aus Stein, speziell von der Post angebaut, und auf dem Dach befand sich ein Sonnenkollektor, der Strom für das Telefon und die Lampe lieferte. Auf den Schreibtisch legte Tame jeden Morgen eine Reihe von Mobiltelefonen, die er zu verkaufen hoffte. Aber da es im Dorf keine Elektrizität gab, war der Absatz gering.
»Tame«,
keuchte Tigani,
»hat Herr Bauri gestern einen Anruf bekommen?«
Tame schaute von einem zum anderen. Bedächtig knöpfte er sein Hemd zu. Es spannte über seinem enormen Bauch. Aber als Zeichen seiner Postbeamtenwürde trug er immer ein Hemd. Er steckte einen Finger zwischen die Knöpfe und kratzte sich.
»Warum willst du das wissen?«
»Ist er angerufen worden?«
»Er hat selbst angerufen«,
sagte Tame.
»Wie lange?«
Tame schaute zum Himmel.
»Ungefähr 5 Minuten.«
»Aber wurde er zurückgerufen?«
Tame nickte.
»Von wem?«
Tame begann zu lachen. Er schlüpfte in seine Slipper und ging hinein. Die Hühner, die hinter ihm herliefen, jagte er wieder hinaus. Sie spähten ins Haus, aber Tame thronte wie ein König hinter seinem Schreibtisch und ignorierte sie vollkommen. Der Tag schien endlos zu dauern. Rahmane hatte mit seinem Vater das Unkraut schon in den vergangenen Tagen gezupft und anschließend das Feld bewässert. Jetzt konnten sie neue Reispflanzen setzen. Rahmane stand gebückt und bis zu den Knöcheln im schlammigen Wasser, den Korb mit den Sämlingen auf dem Rücken. Eine Pflanze nach der anderen verschwand unter Wasser. Reihe nach Reihe kamen sie nach oben, blieben stehen und wiegten sich sanft in der leichten Brise. Rahmane war froh um den Wind, auch wenn er vom Fluss kam und Mücken mit sich brachte. Ab und zu schöpfte er eine Handvoll Wasser und ließ es sich über den Kopf laufen. Schon bald hatte er einen Klumpen Schlamm in den Haaren, der seinen Kopf besser kühlte, als eine Kappe oder ein Hut es vermochten. Die Mücken ignorierte er. Wenn man damit anfing, geriet man aus dem Rhythmus. Und auf den Rhythmus kam es an, vor allem an einem Tag wie diesen, wo die Unruhe in seinem Blut kribbelte und er nur an eine einzige Sache denken konnte. Am Feldrand aßen sie Brot und tranken Wasser und stapften wieder in den Schlamm zurück. Abends schleppte Rahmane seine Djembe hügelaufwärts zu Tiganis Haus. Er beneidete Tigani um den Ort, wo er wohnte. Auf dem Hügel war es kühler. Nicht nur, weil dort mehr Bäume standen, sondern auch, weil immer ein bisschen Bewegung in der Luft war. Als Rahmane auf den sauber gefegten Hof kam, war Henri schon da. Er saß auf einem Eimer und lehnte sich an die Hauswand, die Djembe zwischen den Beinen. Er schlug leise Slaps in schnellem Tempo und nickte Rahmane zu, spielte aber weiter, sein schmales, knochiges Gesicht ruhig wie immer. Rahmane stellte seine Djembe ab und begrüßte Tiganis Eltern, die unter dem Mangobaum saßen, die Mutter mit dem schlafenden Baby auf dem Arm.
»Ist dein Vater froh, Rahmane?«
»Ich glaub schon«,
stotterte Rahmane. Tigani also auch. Angenommen, Tigani spielte am Sonntag besser als er. Er hält es für eine Ehre, fügte er hinzu. Tiganis Vater nickte.
Das ist es auch. Mach es wahr, habe ich zu Tigani gesagt. Und jetzt sage ich es zu dir. Mach es wahr. Dies ist die einzige Chance, die du bekommst.
Rahmane spürte, wie sich sein Magen wieder zusammenzog. Tiganis Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter.
Pass auf meinen Sohn auf. Du kennst ihn. Du weißt, wie er ist. Aber dir kann ich vertrauen. Du wirst keine Dummheiten machen.
Rahmane sagte nichts. Warum bat ihn Tiganis Vater darum? Als hätte er nicht genug mit sich selbst zu tun.
Versprich es, drängte Tiganis Vater.
Ich verspreche es,
sagte Rahmane unwillig.
Wo ist er? In der Waschecke.
Rahmane lief ums Haus. Tigani hatte sich von Kopf bis Fuß eingeseift. Der Schaum lag wie eine weiße Mütze auf seinen Haaren. Er kippte den Eimer um und kreischte, als das Wasser über ihn floss. Tigani schüttelte sich wie ein Hund.
Er ist auch hier gewesen. Oh Mann, wir werden berühmt.
Rahmane spürte seine Wut schwinden. Vielleicht sollte er es Tiganis Vater nicht übel nehmen. Er hatte ja seinen eigenen Vater auch dabei ertappt, wie er ihn in einer Mischung aus Hoffnung und Verwunderung ansah.
Und Henri?
Der auch.
Tigani sammelte seine Bermuda-Shorts auf und zog sie an.
Aber er sagte nichts.
Tigani zuckte mit den Schultern.
Du weißt doch, wie er ist. Wenn du ihm erzählst, dass eine komplette Großfamilie ermordet wurde, fragt er wahrscheinlich nur, wann das Begräbnis stattfindet.
Gibt es noch mehr Jungs, die...
Nein.
Tigani strahlte.
Nur wir drei.
Am Sonntagnachmittag, punkt 3 Uhr, stand das ganze Dorf um das Feld. Jemand hatte eine Trommel mitgenommen. Kleine Jungen mit Tüten lauwarmer Eislimonade schossen überall hindurch. Und es gab eine eiligst aufgebaute Bude, wo Wassermelonenscheiben verkauft wurden. Herr Bauri stand mitten auf dem Spielfeld. Seine Augen waren rot unterlaufen, aber sein weißes Oberhemd war fleckenfrei und seine Krawatte einwandfrei gebunden. Sein Blick wanderte über die Reihe unausgeschlafener Jungs.
Sobald der Besuch da ist, fangen wir an. Für 3 von uns, und jeder weiß, welche 3, ist dies vielleicht der wichtigste Tag in ihrem Leben. Merkt euch das. Gönnt ihnen die Chance.
Er schwieg kurz. Rahmane tastete unter sein T-Shirt. Er spürte das schmale Lederband um seine Hüfte, an dem ein paar Hahnenfedern und der kleine Schädel einer wilden Katze hingen. Sein Vater hatte es ihm an diesem Morgen überreicht, ein Amulett, das Glück bringen sollte. Dafür war er 2-mal ins Nachbardorf geradelt, 1-mal, um das Amulett zu bestellen und das 2. Mal, um es abzuholen. Ein Amulett kostete mehr, als sich sein Vater erlauben konnte, und Rahmane wusste nicht, ob er sich wirklich darüber freuen sollte. Wenn er an diesem Nachmittag schlecht spielte, lag es dann an ihm oder an dem Amulett? Die Leute fingen an zu johlen und er schreckte auf. In einer Staubwolke näherte sich ein Auto. Herr Bauri beendete seine Ansprache mitten im Satz und eilte zum Weg. 3 Männer stiegen aus. 2 in Trainingshose und Hemd im hellen Gelb und Blau des Vereins gekleidet, ein 3. in Anzug, Hemd und Krawatte. Herr Bauri schüttelte den Männern die Hand, zeigte auf die Jungen und sagte etwas in gedämpftem Ton. Die Männer nickten und gingen zum Spielfeldrand. Eine ernste Stille senkte sich herab. Die Jungen nahmen ihre Plätze ein. Herr Bauri lief im Zuckeltrab zum Mittelpunkt. Er zog eine Münze aus der Hosentasche und warf sie hoch. Heute ging alles genau nach den Regeln.
Tigani?
Zahl,
sagte Tigani. Herr Bauri hob die Münze vom Boden auf und zeigte sie ihm. Zahl. Er legte den Ball auf den Mittelpunkt und steckte die Pfeife in den Mund.